ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ich meine, wir heulen ja jetzt schon rum, dass Touren strapaziös ist so. Ich stelle mir vor, wenn das ein Job ist, den du mit Ende 50 noch machen musst, irgendwie musst, ja, also die Betonung liegt hier auf musst, wenn du, ob das dann, ja, wie geil das ist so, ja, als Lebensentwurf, stelle ich mir schon auch sehr, sehr anstrengend vor.
Moinsen.
Moinsen. Hanno.
Moinsen. Hanno. Simon, Moinsen.
Ja.
Richtig 90er-Jahre-mäßig. Moinsen. Moin war mal eine richtig harte Währung. So durch Hamburger Hip-Hop war das Wort Moin in ganz Deutschland auf einmal eine richtig, richtige Macht. So, war das ein Ding in Berlin? Moin?
Klar.
Echt?
Also in meinem Leben war Moin schon immer eine Macht. Vielleicht aber dank des Hamburger, der Hamburger Schule des deutschen Hip-Hops. Who knows?
Wie begrüßte man sich in den Tittete man sich in den 90er Jahren in Berlin, wenn man zu den Coolen gehört?
Ich erinnere mich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach nicht cool war. Wer weiß.
Einfach nicht dabei gewesen auf dem Schulhof.
Auf jeden. Ich war in der Loser-Ecke. Nee, wie haben wir uns begrüßt auf dem Schulhof? Indem wir uns in der Raucherecke die Sandwiches aus der Hand gehauen haben gegenseitig.
Nicht wirklich, oder?
Ja, doch, das war so ein...
Was ist das für ein Assi-Brauch?
Naja, Berlin halt, was soll ich sagen? Ja, deine Vorteile gegen Berlin müssen doch mal wieder ein bisschen Futter und Zunder kriegen.
Ich meine, arschlustig, gebe ich zu, aber ganz schön dumm, oder was? Da hat man dann kein Frühstück mehr, oder was?
Also ich sag mal, so lange gehalten hat sich der Trend
aus der Hand gehauen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Wenn jemand so in der Raucherecke stand, in der einen Hand die Fluppe, in der anderen so ein Sandwich, so in so einer laschen Hand irgendwie, dann wurde schon mal so draufgehauen. Ist auf jeden Fall ein Klassiker gewesen.
Ein Gag, den ich gerne mache, ist, wenn jemand eine Banane isst, die Hand mit der Banane nehmen und so total doll schütteln, dass man, weil man natürlich Angst hat, dass sie abbricht, muss man dann mit dem Mund ganz schnell Richtung Banane und das sieht sehr, sehr gut aus. Kann ich nur empfehlen. Absoluter Klassiker unter den Gags. Gleich heute mal ausprobieren.
Mhm. Ja, man tut, was man kann.
Man tut, was man kann, ja. Raucherecke. Ich vermisse die Raucherecke.
Ja, ich nicht so.
Ja, ich weiß, du bist ja, hat Simon in Los Angeles auch nochmal massig ausgebreitet. Militanter Nichtraucher mittlerweile, ne?
Ja, bestimmt, ja. Wie, ich erinnere mich gar nicht. Wie kam es dazu, dass ich es in Los Angeles ausgebreitet habe? Wahrscheinlich jedes Mal, als wir an irgendjemand Rauchendem vorbeigegangen sind und ich diesen Scheiß in die Fresse gezogen bekommen habe.
Vielleicht haben wir auch über Daniel von Lichtlärm gesprochen, der ja jeden Tag mehrere Zigaretten gefrühstückt hat.
Ja, das hat er natürlich zelebriert, ja.
Hast du früher geraucht, bevor es was zu essen gab?
Kann sein. Ich weiß es aber nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Es ist schon gut möglich, weil ich hab ja von 15 bis 20 geraucht, das heißt auch so in der Schulzeit noch. Und ich bin gut und gerne morgens auch ohne Frühstück zu essen losgegangen. Und natürlich hat man auf dem Weg zur Bahn mindestens eine Kippe geraucht. Von daher ja, die Antwort ist wahrscheinlich ja, traurigerweise.
RTL3-Zustände aus dem Leben vom Herrn Havemann. Aber für mich auch so, als Jugendlicher, das Schönste war eigentlich die Kippe morgens direkt noch im Kinderzimmer, bevor es zur Schule ging. Okay. Sonst komme ich auch nicht klar.
Ja, das ist
ich hatte einen Kumpel, das war geil, der ist schon immer extra morgens um 5 aufgestanden, kein Witz, um, halte ich fest, ein Vollbad vor der Schule zu nehmen und mehrere Tassen Kaffee, so Instant-Cowboy-Kaffee zu saufen und mehrere Marlboro zu rauchen. Das hat mir immer so, und wir reden hier so von 15, so, ne, vom Alter her, das hat mir immer massiv imponiert, dass der so alte Männerrituale hatte, sonst kommt der gar nicht klar, so, sonst komme ich überhaupt nicht hoch.
Ja. Ja, das ist so, das ist, wenn Oberschüler Erwachsene imitieren irgendwie, habe ich das Gefühl. Weil ich erinnere mich auch noch richtig gerne an die an diese Gruppe von Leuten, die morgens auf einmal so in einer neunten Klasse im Anzug zur Schule kamen, mit so einer Bildzeitung unter den Arm geklemmt. Die wollten aber, weißt du, wie ich meine? Die wollten auf einmal so richtig, ich bin jetzt erwachsen.
So hatten wir auch ein, zwei mit Aktenkoffer und so eine Scheiße.
Ja,
und so,
ja, ne? Richtig geil. Aber
gleich
dann,
Sandwich, gleich Sandwich aus der Hand.
Aber sofort, ja, aber genau. Aber ich erinnere mich nur, dass genau diese Leute dann immer so auch eine Zeitung unterm Arm geklemmt hatten und das war dann Bild oder BZ. Also so richtig, ja, netter Versuch, aber leider fehlgeschlagen. Und auch in so, natürlich in so 30 Euro Woolworth-Anzügen, ist ja klar, ne? Also wirklich, und so Lederschuhen für 10 Euro. Das, also ich, weißt du, das Ding ist so, ich glaube, wenn man schon einen Anzug trägt, dann muss der auch ein bisschen was hermachen. Ja, weißt du, sonst,
muss Stil haben. Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir.
Sonst ist man besser beraten in ganz normalen Klamotten so. Also, weil so 10 Euro Lederschuhe fürs erste Bewerbungsgespräch sehen schon aus der Entfernung irgendwie scheiße aus.
Für Gear of the Dark würde es mir reichen. Also Initiativbewerbung, ihr könnt hier bei uns eine Ausbildung machen, wenn ihr aus eurem Elend rauskommen wollt, als Medientechniker zum Beispiel oder Kaufmann für Marketingkommunikation oder Kauffrau auch. Ihr könnt euch ja mal einfach eine Initiativbewerbung schreiben. So, wäre das nicht geil, hätten wir so einen Azubi oder so? Das wäre der absolute Hammer.
Ja,
so ein Stift.
Ja, ein Stift wäre geil. Wenn der ordentlich unsere Folgen editiert, dann wäre mir das sehr recht.
Das wäre so geil, jemand, der die ganzen Folgen editiert. Ja, Ausbildung bei Gear of the Dark, das könnte euer Ticket aus dem Ghetto sein. Raus aus dem Elend der großen Stadt, rein in den goldenen Salon, hätte ich fast gesagt, von Gear of the Dark.
Ja, so sieht's aus, ins Bernsteinzimmer.
Ins Bernsteinzimmer, ja. Sieht man hinter Simon auch gerade, wenn er spricht, das Bernsteinzimmer funkelt in Form von Platten und Effektgeräten.
Ja, da ist was dran, ja.
Des Weiteren, lieber Simon, wie du natürlich weißt, auch bei dir reingeflattert, gab es wieder Post, musikalische Post, fast unsere Lieblingspost. Unsere allerlieblingspost haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gekriegt. Das ist, glaube ich, nur einmal vorgekommen, dass wir, glaube ich, so richtige Fangeschenke bekommen haben. Jetzt tue ich bestimmt vielen Leuten Unrecht, aber ich erinnere mich, dass uns mal ein Kollege aus der Schweiz so richtig viel Bier geschickt hat. Da haben wir noch immer regelmäßig bei mir in Florida aufgenommen. Das muss man natürlich vorsichtig sein. Ich weiß, du hast 1 Million Packungen Senf gekriegt auf der letzten Tour. Ich habe schon Angst, was mir widerfährt. So, aber das war immer schön. Also das war richtig geil. Da hatte richtig viel eine geile Bierauswahl geschickt und da hatten wir natürlich Bier ohne Ende hier im Wohnzimmer stehen. Oder wie sieht das aus? Haben wir noch mehr Post bekommen?
Ich weiß gar nicht, ob ich davon viel gesehen habe. Ich frage mich gerade, ob ich zu dem Zeitpunkt schon aus dem Staate gezogen bin.
Nee, du warst noch da. Okay. Das weiß ich ganz genau.
Okay, alles klar.
Und wir haben es sogar zusammen getrunken. Ich glaube, es gab Pilsener Urquell, wenn ich mich nicht täusche. Grüße in die Schweiz. Mhm. Wir sind immer offen für Geschenke aller Art. Nichtsdestotrotz, diesmal gab es wieder musikalische Post, die wir natürlich auch immer sehr, sehr gerne entgegennehmen. Und zwar aus dem Traditionshause Metal Blade Records. Und zwar, es steht eine neue VÖ an von der Band Midnight. Simon, Midnight, sag mir mal ein paar Takte dazu. Wie vertraut bist du mit Midnight?
Ich bin ziemlich vertraut mit Midnight. Ich erinnere mich, als die Band noch relativ fresh gerade rauskam, ich habe irgendwann von denen mal eine EP gekauft, die ziemlich geil ist. Ich glaube, irgendwas mit Schock. Mir fällt der Titel nicht mehr ein. Ist aber auch gar nicht so wichtig wie der Titel der neuen Platte wahrscheinlich. Die nämlich lautet
Hellish Expectations. So heißt der Name. Und wie der Name verspricht, das kriegt man auch so ein bisschen. Man kriegt es im Jewel Case, klassisch auf CD, schwarze Vinyl, Crimson Red with Black Smoke. Das musst du mir mal erklären, was das ist. Und Orange Red Splattered. Das ist so ein bisschen mehr selbsterklärend. Was ist Black Smoke? Wie sieht Smoke bei Vinyl aus? Was bedeutet das, Simon?
Das sind so schwarze Schlieren in transparent gefärbtem Vinyl. Sieht man eigentlich relativ oft.
Verstehe. Ja, Hellish Expectations. Ich hatte Midnight seit Tag 1 immer auf dem Schirm. Ich kann mich erinnern, dass ich damals noch als Promoter gearbeitet habe und die Debütplatte geschickt bekommen hatte und das auch ziemlich geil fand, aber dann hat es mich echt nicht weiter interessiert. Ich muss so ein bisschen gestehen, weil die Band auch so ein bisschen Everybody's Darling, immer überall Hans Dampf in allen Gassen. Ich glaube, ich habe die bei jedem Festival, wo wir gespielt haben, waren die auch immer dabei und so. Und habe die dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, links liegen lassen, ist so ein bisschen übertrieben, aber ich habe ihnen nicht so richtig Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube, wir haben auch mal zusammen in Las Vegas beim Psycho Las Vegas gespielt. Das ist ja schon so eine Band, die gefühlt jeder geil findet. Oder wie erlebst du das?
Definitiv, die Band wurde durch die Bank weg ziemlich abgefeiert, auch von vornherein. Es ist natürlich, muss man ganz klar sagen, auch immer dankbar bei Musik, die so ein bisschen Nostalgiefaktor hat und das Ganze aber auf so ein modernes Level bringt. Ich meine, man kann es nicht ganz abstreiten. Es ist natürlich eine Menge Motorhead in Einfluss bei Midnight zu finden, aber irgendwie asozialer und ein bisschen moderner.
Hier versucht garantiert keiner, das Rad neu zu erfinden. Und wichtig übrigens noch zu sagen, also ich weiß ja, mir war das gar nicht so klar, es ist ja ein One-Man-Project. Ne? Auf der Bühne sehen alle gleich aus, mit ihren geilen Kunden hast du nicht gesehen, aber es ist ja eigentlich beruht, soweit ich weiß, es ist ein Ein-Mann-Projekt, oder nicht?
Das mag richtig sein. Ich kenne allerdings tatsächlich einen der maskierten Live-Drummer, hab bei dem mal gepennt in Kanada, mehr sage ich jetzt aber nicht.
Okay, alles klar. Wie gesagt, immer so ein bisschen an mir, ich habe so ein bisschen liegen gelassen, immer bei mir vorbeigegangen, denn jetzt im Zuge dieser neuen VÖ habe ich mich immer wieder richtig mit der Band auseinandergesetzt und ich muss sagen, ich habe es zu Unrecht schleifen lassen, denn ich bin ja so ein bisschen primitiver Typ, so ein bisschen Bauer, aber die Platte schlägt natürlich vollends in meine Kerbe. Das geht gleich los mit dem Drum-Sound. Richtig geile Früh-80er Jahre, Hardcore-Punk. Ich erinnere mich sofort an so geile Sachen wie GBH und solche Sachen, so Exploited, solche ganzen Geschichten. Obergeil. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, der Gitarrensound. Das ist genau der Gitarrensound, wie ich ihn liebe. Und das zeigt mir auch immer wieder, warum ich niemals mit so richtig klassischem Metal, modernem Metal-Gitarrensound warm geworden bin. Dieser Gitarrensound hat alles, worauf ich stehe, vor allem mitten. Du hörst jede Note, jedes Riff ist extrem artikuliert. Liegt vielleicht auch nicht ganz so unrecht daran, dass jedes Riff bis zur absoluten Vernichtung primitiv ist. Das gefällt mir natürlich auch extrem gut. Das wird dir nicht entgangen sein. Aber ja, Drum-Sound und Gitarrensound gefällt mir extrem.
Ja, man muss auch sagen, die Platte ballert natürlich auch musikalisch ziemlich gut los bei mir. Also erster Song geht mir gut rein, aber wo mich die Platte dann wirklich gecatcht hat, war beim zweiten Song Gash Scrape. Das Hauptriff in dem Song ist so ein bisschen düsterer, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist es fieser. Ja, ich sag mal, man hat natürlich in diesem modernen Motorhead-Kontext und so weiter auch viele Melodien, die fast Spaß machen. Ne? Also muss man echt sagen, die Platte ist irgendwie so ein bisschen so eine gute Laune-Platte. Aber ich finde, wenn Midnight so ein bisschen so einen evil Undertone haben, dann wird's so richtig geil. Gash Scrape ist ein gutes Beispiel. Und der Überhit der Scheibe für mich ist dann Dungeon Lust mit den Peitschenhieben.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Alter, die Peitschenhiebe am Ende im Song, die werden sich schlapp gelacht haben müssen im Studio. Zu Recht, aber also wirklich perfekt, besser geht's nicht.
Aber du sagst ja sowieso, es ist eine gute Laune-Platte, ich gebe dir 100% recht. Sie haben ihr eigenes Genre, das Faust-in-die-Luft-Genre. Mhm. Jeder Song ist ein Ohrwurm, absoluter Überhit und die haben halt Hooks, 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 einfach wahrscheinlich aus dem Grund, weil jede Hook gleich funktioniert, ultra primitiv, einfach den Songtitel immer wiederholen. Finde ich ja geil, wie du sagst, Motorhead-Schule erinnern mich an so ein bisschen härtere Glucifer auch, die natürlich ihren ganzen Style auch nicht zuletzt von Motorhead haben.
Sieg außerdem sind mir noch eingefallen als Querverweis. Sieg natürlich.
Big Time, ne? Obergeile, ja, Band, mega. Ganz, ganz großer Fan gewesen immer. Und in der Bio steht Midnight Make Music to Start Fights to. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Dungeon Lust, absoluter Überhit und der zweite Überhit für mich Merciless Slaughter. Insgesamt die ganzen Albumtitel sind so, die Songtitel sind so durch die Bank weg, alle geil. Und der beste ist der letzte Song, Fuck Off and Live. Das ist für mich natürlich das. geiler geht's kaum. Also für mich eine absolut rundum gelungene Platte. Absolute Empfehlung aus dem Hause Gear of the Dark. Also jeder, der auf Faust in die Luft-Genre steht, macht hier garantiert nichts falsch.
Und Fights zu starten natürlich auch. Wer darauf steht, wer sich gerne kloppt, ja, mit anderen Worten, kann sich die Platte auch gut ranhören. Ne, muss ich dazu noch sagen, wenn ich diese Mucke höre, ich denke auch sofort auf so einen Pit, in dem natürlich die Fäuste irgendwie fliegen so ein bisschen, in dem Bier verkippt wird im Sekundentakt, Leder, Jeans und Kippengeruch. Das ist so der Vibe der Platte eigentlich, oder?
Lieben wir alle, durch die Bank weg. Die Platte kommt am 8.3. raus und ja, man darf gespannt sein. Ansonsten ein, zwei Takte noch zum Cover. Das Cover halt Bad Taste as it best. Passt eigentlich zu einer Folge, die wir gerade gemacht haben, zum Artwork und Logos und so. So ein Cover muss man sich auch erstmal trauen. Ich bin tief beeindruckt.
Dito, Hanno, geile Platte, die sie uns hier geschickt haben. Wie du schon sagtest, uneingeschränkte Empfehlung. Bockt.
Werbung. Ja, die Laune ist gut. Wir haben vor ein paar Tagen eine Folge aufgenommen. Da war die Laune anfänglich schlecht. Du erinnerst dich vielleicht, ich hatte den Sonntagsblues. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Reihenfolge die Folgen kommen, aber vielleicht passt es ja chronologisch. Ich hatte den Sonntagsblues und ich war mir gar nicht so richtig sicher, warum ich so traurig war. Ich habe lange drüber nachgedacht und ich weiß das jetzt, Simon.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Lass hören.
Ich glaube, es ist der Stress der anstehenden Tour. Und ich kenne diesen Stress seit vielen, vielen Jahren und ich weiß auch ganz genau, was das mit mir macht und was das mit meinem Gefühlsleben auch anstellt. Und wir wollten eh mal wieder irgendwie übers Touren sprechen. Wir haben viel Post bekommen von Leuten, die auch immer fragen, so erzählt doch mal so. Ich meine, wir haben schon oft übers Touren gesprochen, selbstverständlich, aber wie bereitet ihr euch denn auf Konzerte vor oder sonst was? Ja, fassen wir das Ganze doch mal ein bisschen einfacher zusammen heute in dem Thema, wie bereiten wir uns auf eine ganze Tour vor? Denn aufgrund meiner Gefühlslage rausgefunden, warum ich irgendwie bedrückt war. Wie geht's dir denn? Du musst doch auch bald wieder ran ans Blech.
Ja.
An Schicht, auf den Bock rauf.
Also ich mir geht's immer so ein bisschen ähnlich, aber das betrifft nicht nur Touren, sondern generell Reisen. Ich fange an, mich innerlich zu stressen. Und erstmal so richtig so, oh Alter, jetzt muss ich das und das wieder tun, um dann überhaupt zu touren. Das wird dann immer besser, sobald man anfängt. Also ne, wir versuchen gerade Probetermine auch zu organisieren. Ist auch schon wieder ein Riesenkrampf aus irgendeinem Grund. Aber allein das Proben für die Tour ist schon so ein Punkt, wo ich mir denke so, boah, ey, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf? Kann ich die Songs überhaupt noch spielen? Ist jetzt schon wieder 2-3 Monate her, dass ich die das letzte Mal gespielt habe. Ich übe ja auch zu Hause nie. Also von daher, es ist so ein Druckszenario eigentlich, was sich aufbaut bei mir im Kopf. Und normalerweise, sobald du dann erstmal anfängst, du wirst es kennen, entweder der Van fährt los oder selbst die erste Probe läuft und eigentlich ist alles ganz okay. Und dann relativiert sich das so ein bisschen. Aber so richtig Spaß macht mir die Tourvorbereitung nicht.
Nee, ganz im Gegenteil. Bei mir ist es ein emotional Rollercoaster und ich frage mich lange, warum. Früher habe ich in den ersten Jahren von Manta, habe ich das immer alles irgendwie so ein bisschen mehr auf die leichte Schulter genommen. Da habe ich sowieso mehr gefeiert und war irgendwie wilder und das waren auch so meine ersten Jahre in den USA. Da war ich so viel auf Tour, dass ich in Anführungsstrichen, wenn ich zu Hause war, also hier in meiner neuen Heimat, sowieso eigentlich jeden Abend unterwegs war und jeden Tag irgendwie was gemacht habe und dann eigentlich mich genauso benommen habe wie auf einer Tour selber auch. Und dementsprechend habe ich das immer versucht, total lange auszublenden und mich nicht mit auseinandergesetzt und halt auch immer so geile Flüge gebucht, die dann wirklich so waren, dass ich in Hamburg angekommen bin. Irinsch hat mich vom Flughafen abgeholt. Wir haben original ein paar Stunden geprobt, haben dann zusammengepackt und sind losgefahren. Original. So. Übelste Kante, so total, also es gab überhaupt kein Eingewöhnen, wieder loslegen oder sonst was. Das geht gar nicht mehr, das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber ich glaube jetzt mittlerweile mit den Jahren im Rücken zu wissen, dass ich das auch gemacht habe, um eben genau dieses Gefühlschaos zu umgehen. Denn ich glaube, der größte Teil von mir, das Stressigste ist immer so, ich habe schon Heimweh, bevor es überhaupt losgeht. Ich möchte auch nochmal ganz kurz vielleicht so ein Disclaimer kurz einschieben. Wir sind natürlich, also ich spreche jetzt für mich, vielleicht kann ich für dich mitsprechen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wir sind natürlich auch dankbar, dass man überhaupt auf Tour gehen kann, dass man überhaupt die Chance hat, dass einem Leute sehen wollen und so weiter und so fort. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut, mich stresst es total und ich habe halt auch immer schnell großes Heimweh. Einfach so, gar nicht, weil ich von zu Hause weg bin, sondern weil ich in so einer ungewissen Situation, ich mag das nicht, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt.
Ja, ich will nicht klingen wie so ein Klischee, aber ich glaube, es hängt auch irgendwie echt viel mit dem Älterwerden zusammen.
Unbedingt.
Weil früher war es echt so, dass ich zumindest, also auch wenn ich dieses Phänomen, dass ich vor der Tour immer gestresst war und so in den 2 Wochen davor und nicht so richtig unmittelbar diesen Drive verspürt habe, grundsätzlich war auf Tour zu gehen für mich aber eigentlich so der Lebensentwurf. Ja, und ich merke, dass das jetzt ein bisschen anders geworden ist über die Jahre und dass mir zum Beispiel, ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass eigentlich die absolute Nummer 1 als Band, was tut man, wenn man eine Band hat, so man geht auf Tour und spielt Shows am Wochenende, bla bla bla. Ja, und mittlerweile ist die absolute Nummer 1 für mich eigentlich geile Musik zu machen. Und ja, der Kreativprozess irgendwie ist für mich wichtiger geworden, der elementarere Teil. Aber ja, ich stelle halt auch fest, ich meine, man muss natürlich ganz klar sagen, dass das Tourniveau, ich war natürlich schon anderes gewohnt, als ich jetzt mit Nightmarer quasi wieder so ein bisschen, ja, nicht von Null anfange, aber so von schon, ist es schon so ein bisschen so ein Neustart auch in diese Tourwelt rein. Und natürlich war, wie man an meiner Tour-Rekapitulationsfolge von vor ein paar Monaten gehört hat, das Komfortlevel auch ziemlich mau. Das ist natürlich ein anderes Ding gewesen, als wir mit WFAM damals Nightliner-Touren gemacht haben, die ich zum Beispiel alles in allem als relativ entspannt empfunden habe. Aber ja, jetzt ist es natürlich so eine andere Sache und das betrifft natürlich jetzt die Tour, die hier auf mich zukommt, auch wieder, weil natürlich ist es eine Van-Tour. Wir machen wir hatten das Angebot, die Tour viel länger mitzufahren, hätten aber dafür nach Detroit fliegen müssen, uns dann einen One-Way-Rental-Van, der natürlich zigmal mehr kostet als ein Miet-Van, den man in Portland abholt und wieder abgibt sozusagen. Und dann hätten wir Kanada mitfahren können und bla 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das gesehen und meinte nur so, Alter, lass uns bitte nur die Westküste machen. So, ich habe keinen Bock auf diesen, ja, weil es halt, weißt du, wie ich meine? So ist es wenigstens. Der Punkt ist ja der, die Gagen sind so lala. Das Komfortlevel ist in den USA noch niedriger als in Europa. Schlafplätze sind nicht gegeben, ja, musste ich selber kümmern. Und die Strecken sind lang. Und dann denke ich mir so, ja, wenn wir wenigstens nur die Westküste fahren, ja, da sind schon mal die ersten paar Shows, können wir nach Seattle können wir wieder nach Hause fahren. Danach spielen wir Portland, Penny zu Hause. Danach haben wir einen Off-Slash-Travel-Day, da bin ich noch den halben Tag in Portland. Ist doch viel entspannter, als irgendwie irgendwie durchs Land zu fliegen für so eine relativ kleine Tour und mir da absolut den Arsch aufzureißen, dafür, dass ich nicht mal einen Pennplatz habe jeden Abend. So, ne? Also das ist so, das muss ich halt als Disclaimer einfach dazu sagen, das Tourniveau momentan bei Nightmarer ist jetzt halt auch einfach vom Komfortlevel ziemlich gering und da mache ich dann lieber weniger als mehr.
Ich hatte bei Manta am Anfang halt auch immer, genau wie du sagst, es war halt nicht einfach, ey, wir gehen jetzt auf Tour, sondern es war ein Lebenskonzept. Es war einfach so, ey, es fühlte sich strange an, nicht auf Tour zu sein, weil man immer das Gefühl hat, Zeit zu verschwenden. Oder immer das Gefühl hat, man nutzt sein Potenzial als Band nicht, wenn man nicht gerade irgendwo tourt. Und wir hatten natürlich das große Glück, das muss man auch sagen, das haben viele Bands leider nicht, dass wir die Möglichkeit, also wir hatten mit Manta wirklich so Jahre, da hätten wir ohne Scheiß weltweit 365 Tage touren können. Da war immer irgendwo ein Angebot und habt ihr Bock oder sonst was. Und irgendwie im Nachhinein total absurd, was mich da getrieben hat, das nicht auch noch anzunehmen. Irgendeine Bremse muss da in mir gewesen sein. Wahrscheinlich hatte ich damals schon immer so ein bisschen Gefühl dafür, was lohnt sich jetzt nicht nur finanziell, sondern was lohnt sich halt auch irgendwie für die Karriere, wenn man so will und was nicht. Aber jetzt, also ne, bei mir ist ja jetzt die Tour, die jetzt ansteht mit Meshuggah, da weiß ich überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Ich weiß überhaupt nicht, ob die Leute Bock auf Manta haben. Ich bin da völlig, also ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Das wiederum lässt mich erstaunlicherweise völlig kalt. Ich bin da überhaupt nicht nervös oder aufgeregt und ich bin ja so, ja, wenn die Leute das scheiße finden, ist mir das irgendwie Lade. So, ne? Also ich bin da sehr, sehr abgebrüht. Ich hoffe das nicht. Und ich werde so gut wie möglich spielen, damit es das Gegenteil ist, um da möglichst neue Fans zu gewinnen. Aber das ist nicht was mich stresst. So. Und die Tour selber ist ja viele Off-Days, Nightliner. Wir haben eine sehr, sehr gute Crew dabei. Sonst, ne, also wir haben ja, ne, wir haben einen Lichtmenschen dabei, einen Tonmenschen dabei, einen Backliner dabei und dann teilen wir uns mit der anderen Band, eine Merch-Dame. So, ne? Und ich muss wirklich in diesem Fall nichts anderes machen als spielen. Und da habe ich dann schon, also das macht mich schon so ein bisschen entspannter, die ganze Nummer. Jetzt mir so vorstellen, Alter, es ginge jetzt irgendwie für 4 Wochen in so ein Van. Ich weiß nicht, der Stress wäre dann sicher ein anderer. Ich schließe das nicht aus, dass ich das nochmal auch bald wieder mache. Aber der Stress ist definitiv ein anderer. Ich glaube, ich bin so ein bisschen gemütlich geworden über die Jahre, weil ich halt einfach weiß, und das, da wiederholen wir uns vielleicht auch mit den anderen Tourfolgen, die wir hatten oder dein Tour-Recap, es ist es mir dann sonst vielleicht auch einfach nicht wert. So, weil ich weiß, wie sehr mich das stresst und wie mich das alle macht und ich mir dann denke, ey, wenn ich das so in die Waagschale lege, was kriege ich da raus? Und das meine ich jetzt gar nicht finanziell, sondern an Lebensfreude. Oder kostet mich das nur einen Monat Energie und ich hasse jede Sekunde? Und dann denke ich mir, ey, dann bleibe ich lieber zu Hause.
Ja, ich glaube, das muss man hier vielleicht auch nochmal die Begrifflichkeit muss man vielleicht auch nochmal hinter ein bisschen beleuchten. Ist es mir das wert? Schließt vor allem ein, und da nehme ich mich selbst nicht aus, das auch einfach der mentale Gemütszustand, in dem man ist, so, ja, dass man eben sich selbst nicht absolut ausbrennt, so. Und ich habe das auf der letzten Tour, hat man mir sicherlich angehört in der Recap-Folge, bin ich ein bisschen zu nah daran gekommen, mich auszubrennen. Und das war auch so ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir machen hier nur ein paar West Coast Dates mit, damit es überschaubar bleibt und ich mich einfach irgendwie, ich mit mir selbst auch klarkomme. Ja, weil es wäre, wie gesagt, was anderes, wenn das Komfortlevel total hoch wäre. Ja, eine Euro-Tour im Nightliner, dann habe ich auch mit einer 3 bis 4 Wochen Tour kein Problem so. Aber unter den gegebenen Umständen momentan, will ich das lieber begrenzen. Und der Punkt ist auch so, und ich habe das ja auch bei der letzten Tour gesagt, die Shows sind cool gewesen, und ich gehe davon aus, dass die Shows hier sogar wahrscheinlich deutlich besser sind. Bei Noll, mit denen wir jetzt wieder hier touren, geht es momentan ziemlich ab so. Die Shows, die sie bisher spielen auf der Tour, sind voll. Von daher, ich bin da sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich bin da voller Vorfreude, dass das gut wird so. Aber nichtsdestotrotz, diese ganzen Rahmenbedingungen als jemand, der jetzt auf die ganz stramm auf die 40 zugeht, ich habe Geburtstag auf der Tour, sind die Rahmenbedingungen was mich mental und körperlich dann einfach doch ein bisschen fickt. Und das ist es sozusagen, das, wo ich mir sage, so, okay, ist es vielleicht jetzt nicht wert, da eine Woche oder anderthalb Wochen länger mitzufahren, übelst viel mehr Kohle auszugeben und mich halt richtig zu verschleißen, so.
Macht total Sinn. Ich kann das total nachvollziehen, dass dein Gemütszustand nach der letzten Tour, den du beschrieben hast, den du hier als ja latent extrem beschreibst oder so, oder dass du da zu nah rangekommen bist an dieses Ausgebrannt-Gefühlsein. Wenn ich da jetzt drüber nachgedenke, was du gesagt hast, ey, das ist bei mir eigentlich, wie ich mich auf Touren fühle, die Light-Version. Bin ich ganz ehrlich. So, das, was du sagst, ist so, okay, damit sind wir nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Aber ich kann mich erinnern, dass es echt Momente gibt, die bei mir viel, viel krasser sind. Und ich habe mittlerweile das große, große Problem, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, ob das so eine self-fulfilling prophecy ist, dass ich mir das die ganze Zeit nur einrede, dass das bestimmt voll stressig wird und dass das bestimmt total viel Druck ist und bla bla bla. Oder ob das wirklich so ist. Ich habe das Gefühl, dass ich mir auch selber überhaupt keinen Gefallen tue, mir das immer vorzubeten, sondern vielleicht sollte man die Feste halt immer so feiern, wie sie fallen, und jede Tour komplett von neu bewerten, wenn es dann halt losgeht. So, ne? Weil ich merke, dass die Vorbereitung auch, ja, die hat bei mir ganz viel damit zu tun, mich eigentlich darauf vorzubereiten, Alter, bald wird scheiße und bald wird stressig. Und es ist natürlich, wie soll es dann geil werden, wenn man sich das halt so einrichtet, dass man sich versucht, wie so eine Resilienz, so ein dickes Fell anzutrainieren. Wie soll man denn dann Spaß haben? Ich glaube, und das ist eine Frage, die ich auch an dich habe, ich glaube, bei mir hat das Touren ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, dass das für mich so wahnsinnig anstrengend ist mit meiner Position in der Band. Ich habe heute lange darüber nachgedacht, und es gab Bands und Jahre in meinem Leben habe ich mit anderen Bands getourt, zum Beispiel als Backliner oder Gitar-Tech oder halt auch nur als Gitarrist. Und da ging mir das total leicht von der Hand. Und ich glaube, es hat damit zu tun, ich mache das ja gerne. Ich bin ja nun mal Sänger, und ich bin auch ein Kasper und ich bin der Entertainer. Und ich habe aber immer das Gefühl, dass bei mir die Fäden zusammenlaufen. Also nicht falsch verstehen, jeder hat bei uns einen gleichen Aufwand an Arbeit, was das Touren anbetrifft, auch im Vorfeld. Aber den Moment auf der Bühne, da ist der Sänger dann doch halt immer irgendwie der so irgendwie sehen muss, dass die Kuh fliegt. So, ne? Und ich merke, dass das zunehmend anstrengender wird, wenn man so der MC sein muss.
Ja, das glaube ich gerne. Ich denke auch, grundsätzlich ist es eine andere körperliche Verausgabung, singen zu müssen, brüllen zu müssen den ganzen Abend. Über eine Stunde oder selbst wenn es eine halbe Stunde ist, ist ja doch körperlich auch anstrengend so. Und ich sag mal so, ich kenne das so ein bisschen mit der Aufgaben oder mit dem Fäden zusammenlaufen. Ich habe bei WFAM damals viel organisiert. Ich war der Kontaktpunkt für die Booking-Agenturen und bla bla. Das heißt so, ja, da gab es schon auch immer eine gewisse Verantwortungslast, die auf mir quasi, die auf meinen Schultern lag, aber es hat sich über die Zeit, dadurch, dass wir dann schon auch die Möglichkeit hatten, so Crew mitzunehmen, Tourmanager und so weiter und so fort, hat sich das glücklicherweise alles ein bisschen relativiert. Wenn ich zusätzlich noch singen müsste und Gitarre spielen und singen müsste, ich glaube, das fände ich auch nochmal extra stressig, aus dem einfachen Grund, dass du dann, und dein Rig ist auch noch ein bisschen komplizierter. So, ich stelle mir das so vor, du hast so, du spielst Gitarre, du spielst Bass und du singst sozusagen, ja, und dann hast du noch so ein bisschen die Kontaktpunkt in der Bandfunktion, so, das ist schon relativ viel, ja. Viel Last, die da auch auf deinen Schultern liegt, und ich kann mich damit insofern nur identifizieren, dass ich das alles außer Bass und Gesang quasi in ähnlicher Form auch schon ab und an hinter mir hatte und jetzt bei Nightmare auch wieder derjenige bin, der von den Vorbereitungen viel erledigen muss, der mit dem Booker kommuniziert, der mit der anderen Band kommuniziert, der Merchandise-Druck, diesen ganzen Kram, also eigentlich alles, was dazugehört, damit wir jetzt auf die Tour kommen, muss ich irgendwie anleiern. Ja, und der Rest der Band fragt maximal mal nach, so, ja, was ist denn eigentlich hiermit so? Ne?
Und dann, das ist eine total ätzende Position. Ja. Das ist wirklich, wirklich fürchterlich und das zieht einen auch massiv nach unten. Ist auch unfair. Bei mir ist das Gott sei Dank nicht so. Irinsch und ich haben uns das halt mittlerweile sehr, sehr gut aufgeteilt, dass jeder so seine Bereiche hat, in denen er arbeitet und die halt auch ohne den einen oder den anderen würde nichts funktionieren. Aber ich kenne das auch, was du beschreibst. Oder zumindest das Gefühl, dass man das Gefühl hat, das ist ja so. Wie gesagt, bei uns ist das mittlerweile nicht mehr so. Allerdings ist meine Aufgabe, ist aber auch die Kommunikation mit den anderen Bands, mit den Managements der anderen Bands, mit der Booking-Agentur, halt die Sachen, die dich jeden Tag in deiner Arbeit daran erinnern, was eigentlich davon der ganzen Nummer abhängt. So, ne? Also zum Beispiel ich bin der Typ, so, der dann darüber verhandelt, was kostet der Bus, ne? Solche ganzen Geschichten. Und du kannst nachts nicht pennen, weil du denkst, Alter, das ist so arschviel Kohle, das kann ja wohl nicht wahr sein oder so. Und ich bin auch der das Merchandise bestellt und solche ganzen Geschichten und sich, ne? Und Irinsch hat dann die uns undankbare Aufgabe, dass er das ganze Advancing macht. Das heißt, er muss dann halt wirklich mit jedem einzelnen Veranstalter oder Veranstalterin sagen so, okay, das sind unsere Rider, das und das bringen wir mit, das und das brauchen wir. Und das musst du bei so einer Tour, Alter, mit was weiß ich, denn 30 Dates, 25 Dates oder sonst was, die wir auch manchmal spielen, ist es natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Und hinterher kommt dann die Inkasso-Nummer, dass du jeden Einzelnen auf den Füßen stehen musst. Bei uns ist das ja nicht mehr so eine Größenordnung, wo du hinterher dann irgendwie ein paar hundert Euro in der Hand gedrückt kriegst, sondern das ist dann ja halt so, ja, schick uns die Rechnung. So, ne? Das kommt dann im besten Fall per Überweisung. Da wartet man hier und da aber echt lange drauf und muss denen auch ab und zu mal drohen. So, und leider nicht mit dem Schlagring, sondern halt einfach so, ey, jetzt mach mal so, ne? Weil das ist halt alles Ultra-Papierkrieg und darum muss Irinsch sich halt immer drum kümmern. So, das ist auch nicht viel geiler.
Interessant, weil ich kenne das mit dem Advancing von früher noch so, dass es die Booking-Agentur erledigt hat. Ich höre das jetzt von anderen Bands zum Teil so, dass die gesagt haben, ja, wir übernehmen das Advancing selbst, wenn wir dafür ein bisschen weniger Prozente an unseren Booker bezahlen können. Ist jetzt natürlich, keine Ahnung, muss ich jetzt ja nicht nach Details fragen.
Es gibt in der Größenordnung und mit der Booking-Agentur, wo wir arbeiten, ich glaube, ich tue da niemandem Unrecht mit, auch nicht der Booking-Agentur. Das ist eine Booking-Agentur, die in erster Linie nur noch auf der Ebene arbeitet. Ey, wir verhandeln für euch den Deal, wir holen die bestmögliche Gage raus und sagen euch wann und wo. Hier sind die Kontakte.
Okay.
So läuft das und nicht anders. Das heißt, auch die Inkasso, auch so, ne, so, du musst dich hinterher mit denen rumschlagen, wenn die nicht bezahlen oder so, ne. Das ist nicht das Problem der Booking-Agentur. Die Booking-Agentur schickt dir nachher, hey, wir haben die und die und die die Konzerte gebucht für die und die und die Gage. Das ist unsere Provision, bitte überweisen. So, ne, also das ist mittlerweile eine Sache, die das Tourmanagement übernehmen muss. Und das sind ja in den meisten Fällen Irinsch und ich selber. Jetzt haben wir Gott sei Dank für die Tour jemanden dabei, der sich um manche Dinge kümmern wird. Und ich hoffe, das wird eine große, große Entlastung.
Mit Sicherheit, ja. Also ich sag mal, vieles von dem, was du erwähnt hast, Merch Order, Tourbus, das sind alles Sachen, die ich jetzt natürlich für diese Tour auch gemacht habe. Ne? Auch den Van habe ich vorbestellt, die ganze
Den Van macht übrigens, Irinsch ist auch der Fahrzeugmeister, der Fuhrparkmeister bei uns. Jetzt in diesem Fall ist es ein bisschen anders, weil es halt eben Nightliner ist und da geht es halt wirklich harte Bandagen. Der kostet halt eben nicht irgendwie 350 Euro am Tag, so, da musst du halt richtig verhandeln. So.
Ja, ich verstehe, ja.
Ich kann das ja mal ganz kurz sagen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nur damit ihr euch mal eine Idee macht. So, ne? Das ist, ich glaube, der hat 16 Betten und wir brauchen den für 23 oder 25 Tage oder so, teilen uns den mit einer Band. Wir kriegen eine Sonderkondition, weil wir uns den mit Meshuggah von derselben Firma Line aus Schweden. Meshuggah wird ja wahrscheinlich mehrere Nightliner haben, ich weiß es nicht. Für uns ein ganz schmaler Kurs mit Anhänger, 40.000 Euro für 23 Days.
Das geht tatsächlich.
Oder 23 Tage. Ja, die Deutschen, die wir gefragt haben, da stand eine 5 vorne vor. Also nur damit ihr euch da draußen mal eine Idee macht, da kann man sich in manchen Teilen Deutschlands eine 1,5-Zimmer-Wohnung für kaufen.
Weißt du, wo wir gerade noch bei diesen, wie soll ich sagen, bei dieser Arbeitsteilung innerhalb der Band sind, Sachen, die mich frustrieren in der Vorbereitung, wenn ich sowieso schon die ganze Vorbereitung mache, ist zum Beispiel, ne, kommt dann ein Bandmitglied auf mich zu und sagt so, ey, sollten wir nicht vielleicht Flyer machen für die Portland-Show und die ein bisschen verteilen? Und ich denke mir dann, ja, coole Idee, mach doch. Weißt du, ich meine, aber die...
Ja, lass knacken, ja, Alter.
Aber die Frage ist darauf ausgerichtet, kannst du dich darum kümmern?
Simon.
Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Ne, das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, so, Alter. Und dann sage ich, ja, coole Idee, ich habe keine Kapazität dafür. Und dann, ah, ja, naja, okay. Ne, und das ist so Sachen, wo ich mir...
Ja, wird schon so gehen.
Dann denke ich, genau. Und dann denke ich mir so, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, da, ne... Da fällt einem dann irgendwann auch nicht mehr viel zu ein. Das sind dann halt so Sachen, die schon auch anstrengend werden in der Tourvorbereitung, weil durchaus gute Ideen kommen ja manchmal, aber ja, die Ambition, das dann auch selber zu machen, ist dann immer nicht so hoch. Und ja, das sind Sachen, die, ne, das muss man natürlich irgendwann klären. Ich bin mir sicher, ihr habt in der Band solche oder in allen deinen Bands, in denen du gespielt hast, und so geht's mir ja auch mit W-Farm damals, irgendwann ist es so, okay, passt auf, wir müssen jetzt hier eine Arbeitsteilung machen und das muss 100% funktionieren. Und du machst das,
ja.
Du machst den Van, du machst den Merch, du machst dieses und jenes. Und das ist natürlich, sollten wir jetzt bei Nightmare weiter aktiv touren sozusagen, dann ist es so eine Sache, die auch einfach etabliert werden muss.
Es ist ultra wichtig für die ganze Psychohygiene innerhalb der Band, weil sonst halt auch, also bei Manta war das ganz am Anfang sehr, wie sagt man, sehr, das war sehr unklar, das war verschwommen, wer was eigentlich zu machen hat. Das liegt aber auch daran, das nehme ich auf meine Kappe, weil ich so ein Typ bin, ich reiß erstmal immer alles an mich. Mhm. Einfach aus so einem Habitus heraus, aus so einer Gewohnheit, weil ich immer denke so, ey, wenn ich das mache, dann geht's nicht schief und wenn es schief geht, dann weiß ich wenigstens, wer Schuld hat. Das ist, da macht man sich natürlich mit kaputt und das ist auch unfair anderen gegenüber. Dementsprechend hatten wir dann auch sehr schnell klärende Gespräche und seitdem funktioniert das auch total. Also Irinsch hat ja auch mega wichtige Aufgaben zum Beispiel. Der kümmert sich ja komplett um das ganze Merchandise, um die ganze Merch-Abwicklung. Jedes einzelne T-Shirt, Platte, die wir weltweit verschicken und es sind das ein oder andere T-Shirt, geht immer noch durch unsere eigenen Hände, in diesem Fall die von Irinsch. So, ne? Und das ist halt, da bin ich unglaublich dankbar für, dass er da so eine Bank ist und dass man sich da so felsenfest drauf verlassen kann. Da geht nie was schief. So, das ist halt total geil. Und er kann sich im Gegenzug darauf verlassen, dass, wenn ich dann solche Sachen, ich bin halt so, wenn du so willst, der Manager der Band. Ne? So, also ich verhandle Plattenverträge, ich verhandle Bookingverträge, ich streite mich auch, wenn es drauf ankommt, mit Parteien oder so. Und das ist leider immer vom Arbeitsvolumen nicht mehr, aber manchmal einfach auch sehr, sehr anstrengend. Und dann bin ich manchmal neidisch darauf, weil ich wünschte, ich wäre jetzt für mich. Und aber das liegt jetzt auch in der Natur. So, Leute sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und ich kann halt manche Sachen sehr, sehr gut. Zum Beispiel, ich habe keine Angst vor Konfrontationen. Und ich bin halt auch, man kann sich auch hitzig debattieren und unterhalten oder sonst was. Ich bin da dann auch immer sehr schnell Shake Hands und so. Das ist überhaupt kein Ding. Also da können auch mal die 10 Minuten die Fetzen fliegen und ist alles wieder cool. Ich bin da nicht konfliktscheu, was das angeht. Und es ist ein sehr, sehr hartes Geschäft, so doof und klischeemäßig, wie das auch klingt. Und man kann das natürlich auch alles viel, viel, viel einfacher haben. Man stellt sich 3 Backliner ein, man stellt sich einen Tourmanager ein, einen Koch ein, sonst was. Aber das kann sich keiner leisten. Wir als Band zumindest nicht. Wir hatten immer das Tourmanagement selber gemacht. Immer, weil das eine Position war, wo einfach das Geld für fehlte auch so ein bisschen. Und jetzt für die Meshuggah-Tour haben wir zum ersten Mal unseren neuen Soundkollegen, unseren FOH-Mann, damit betreut, sich vor Ort halt auch eben so um das Tourmanagement, so im Day-to-Day-Business auf der Tour zu kümmern. Der Kelch des Advancings geht trotzdem an Irinsch und mir nicht vorbei. So, ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn das gut läuft, dass das was ist, wo ich dann halt auch einfach sagen würde, ey, dann verdiene ich halt weniger Geld. Aber ich habe überhaupt keine Lust, mein Leben schlechter dadurch zu machen, indem ich mir jede Aufgabe selber in Arsch. Weil du kommst auch überhaupt nicht in den Vibe. Wenn du den ganzen Tag nur mit Stress betreut bist, so wie sollst du die Show am Abend noch genießen, wenn jeden Tag nur Hauen und Stechen ist von allen Seiten und du musst das immer, bei dir laufen alle. Ich möchte nicht mehr, dass bei mir und bei Irinsch im besten Fall auch nicht alle Fäden immer zusammenlaufen. Es hat auch nichts mit DIY zu tun, sondern es ist halt einfach ungeil.
Ja, es ist so ein bisschen... Es ist so ein bisschen selbst bei mir hängen geblieben nach der letzten Tour, dass ich ein paar Mal auf die Frage, wie es war, geantwortet habe, dass der Tag aus 23 Stunden und 20 Minuten Ads bestanden hat und aus 40 Minuten Spaß. Und es hat bei mir, diese Antwort hat sich dann bei mir irgendwie eingefräst und dafür gesorgt, dass ich mir jetzt auch so denke, ja, das kann es eigentlich nicht sein. Selbst wenn die Tour anstrengend ist, muss es Mittel und Wege geben, das besser zu machen. So. Und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe für die Zukunft, da besser zu agieren und besser mitzuarbeiten.
Gute Gegenfrage auf die Frage auch immer, wie war es auf Tour? Ja, für mich oder für die anderen? Das wirst du sicher auch kennen, so den Reflex. So, ne? Weil wenn es dann halt so mega stressig ist und man hat das Gefühl, man muss alles immer selber machen. Aber ja, das ist selbstgewähltes Leid. Und ich stelle mehr und mehr fest, und jetzt werden natürlich die Leute auch insbesondere aus meinem Umfeld sagen, ja, big fucking news, sagen wir dir seit Jahren. Aber ich kann einfach auch das nicht mehr. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Wir sind immer so kleines Besteck, aber das muss man sich ja auch leisten können. So, ich bin da ganz offen. Zum Beispiel bei dieser Meshuggah-Tour, das ist so eine richtig klassische Support-Tour, wie man sich das vorstellt. Man hofft, dass man finanziell mit einem blauen Auge davonkommt. Dass man da irgendwie plus minus null rausgeht. Das ist das große Ziel so einer Tour. Und viele, in Anführungsstrichen, professionelle Musikerinnen und Musiker werden das kennen, dass nicht jede Tour irgendwie ein Geldregen ist, sondern viele, viele Touren halt einfach, es geht darum, man will sich beweisen, man möchte irgendwie gute Territorien spielen, man möchte eine neue Fanbase aufbauen und das hat halt seinen Preis. Die Crew kostet, der Bus kostet, es kostet alles. Und die Gagen sind natürlich bei einer Support-Tour sehr, sehr überschaubar.
Ja, da sprichst du einen interessanten Punkt mit an, nämlich Geld. Früher war ja die, wie soll ich sagen, das gängige Klischee war so, ja, wenn du überhaupt Geld verdienen willst, musst du auf Tour gehen als Band. Ich muss sagen, mit Nightmare habe ich letztes Jahr eher die Erfahrung gemacht, dass da durch den, ich sag mal, glücklichen, aber auch sehr arbeitsintensiven Zustand, dass das ganze Album-Release ja DIY war und die Platte gut lief und wir dann auch entsprechend Kohle damit verdient haben, muss ich sagen, die Euro-Tour, die wir gemacht haben, ich sag mal so, mit Ach und Krach irgendwie so um den Break-Even rum gelandet sind wir halbwegs, aber im Grunde genommen wären wir einfach zu Hause geblieben und hätten gar nichts gemacht, hätte die Band auch nicht weniger Geld gemacht. Also es ist halt so, ne, das relativiert sich irgendwie auch so ein bisschen. Es hat natürlich auch, muss man immer und immer wieder sagen, es ist natürlich ein Unterschied zu damals mit WFAM, wo wir auch viele Headliner oder gute Support-Slot-Touren gefahren sind. So ist natürlich was anderes, als jetzt quasi nochmal so ein bisschen den Neustart zu machen. Aber nichtsdestotrotz, das setzt Sachen halt auch in eine andere Perspektive. Ich kann nämlich auch in der Zeit zu Hause sitzen mit anderen Sachen, die mir Spaß machen und Geld verdienen. So, ja, weil das ist davon nämlich auch nicht ganz vergessen. Ich habe ja auch noch ein paar andere Eisen im Feuer, über die ich Geld verdiene. Und wenn ich auf Tour bin, kann ich mich um diese Sachen nur sehr schlecht kümmern. So. Und das sind alles auch so Sachen, die schon so ein bisschen auch eine Rolle spielen mittlerweile. Ich habe das Privileg, fast nur Geld mit Sachen zu verdienen, die mir Spaß machen. Und auf Tour ist dann die Zeit, um sich um diese Sachen zu kümmern und effektiv damit auch Geld zu verdienen, deutlich begrenzter.
Aber man muss da natürlich fairerweise auch sagen, es zwingt einen ja auch keiner, auf Tour zu gehen. Ich gehe immer noch auf Tour, weil ich finde, dass ich eine geile Band habe und die will ich promoten und ich will zeigen, wo der Hammer hängt. Ich will spielen, ich will mich beweisen. Da kann ich irgendwie nicht aus meiner Haut. Und irgendwie sage ich dann doch immer irgendwie. Und im besten Fall verdient man natürlich auch Geld damit, muss man ganz klar sagen. Wir hatten so dieses Problem nicht so oft. Also das ist für uns so ein bisschen neu, dieses Gefühl, dass man irgendwie versuchen muss, so plus minus null rauszukommen. Wir haben erst eine, in unserer 10-jährigen Karriere, erst eine Support-Tour überhaupt gespielt, also so eine große in Europa. Das war mit den Kollegen von Kadaver. Und da waren auch viele Märkte, wo die Band Manta in Anführungsstrichen schon größer war. So, ne? Also das war, da hat man jetzt nicht bei null angefangen oder irgendwie so eine Nummer. Und jetzt bei Mishuka ist das halt, ja, da weiß ich halt überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Klar, da sind ein paar Dates bei, wo ich mir sicher bin, das wird gut laufen, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es jetzt in Ungarn oder so laufen wird für Manta. Ich habe keine Ahnung. Klar, da waren wir schon überall mal, haben da auch schon mal ein, zwei Festivals gespielt, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das derbe wird. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Deswegen ist das alles so ein Sprung ins kalte Wasser, auch finanziell.
Muss man natürlich auch sagen, die Mishuga ist natürlich auch eine interessante Paarung mit Manta so, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer einzuschätzen ist, ob die Mishuga-Fans auf Manta abfahren und es diesen Synergieeffekt gibt oder nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Wir haben Touren gemacht, wo das auch fragwürdig war, ob es diesen Synergieeffekt gibt, und manchmal war es erfolgreicher und manchmal weniger erfolgreich. Aber das kann natürlich auch irgendwie so eine Sache sein, die auch finster läuft. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich erinnere mich an eine Band, eine befreundete Band von uns damals, die haben irgendwie sich auf eine Tour von so einer Death-Metal-Band eingekauft und haben dafür irgendwie, die sind mit in den Nightliner und die haben, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Euro bezahlt, um diesen Slot zu kriegen, und mussten den Nightliner auch noch anteilig mitbezahlen. Und dann war das halt, der Synergieeffekt der Tour war quasi null und die Tour war scheiße besucht. So. Also es gibt natürlich auch echt extrem Beispiele davon, wie sehr sowas schief gehen kann. Allerdings ist es natürlich so, wie du auch gerade schon sagtest, ihr seid ja zumindest auch etabliert in Europa und spielt auch viele Sachen, die für euch auch eine Bank sind. Und dann stellt sich vielleicht nur die Frage, ob eure Fans auch Bock auf Mishuga haben.
Genau, aber das ist für mich, wie gesagt, wie ich anfänglich schon gesagt habe, das allerkleinste Problem. Denn wenn ich auf die Tour gehe, ich glaube, ich sehe das dann eher so im Nachhinein, wenn ich sehe, ja, irgendwie so richtig geil war es nicht und der Funke springt nicht über. Aber in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, ist bei mir sowieso immer Visier runter und Tunnelblick. Also komplett. Also ich lasse mich dann nicht so richtig. Also das ist für mich das kleinste Problem, weil ich habe auch einfach schon zu oft und zu viele Konzerte gespielt vor Leuten, wo man richtig, richtig, richtig kämpfen musste und halt auch noch ein paar Songs gemerkt hat, okay, die werden das auch in 30 Minuten mehr nicht feiern, dann gehe ich hier wenigstens, wie sagt man, in Flammen unter und liefere richtig ab, damit ich irgendwie selber in den Spiegel gucken kann. Und das können Irinsch und ich immer gut, auch unter widrigen Umständen halt einfach richtig Kanonen abfeuern.
Glücklicherweise kann ich das Gleiche von W-Farm behaupten und auch von Nightmare. Es ist bei mir genauso, wie du es beschreibst. Ich habe auch irgendwie Tunnelblick, wenn ich live spiele. Ich bin irgendwie so in meiner eigenen Welt, und ob da die Anzahl des Publikums, natürlich, wenn man auf die Bühne geht und der Laden leer ist, denkt man so, ja, meine Güte, nicht so geil. Aber sobald wir anfangen zu spielen, schiebe ich irgendwie auch meinen Film. Du hast auch gesagt, ne, es zwingt keiner auf Tour zu gehen, und das ist definitiv natürlich wahr und richtig, und ich glaube, das ist der Grund für diese Abwägung, die wir jetzt hier auch die ganze Zeit beschreiben, und auch die Abwägung, warum wir jetzt gesagt haben, wir fahren nur einen kürzeren Teil einer Tour mit, ja, weil man eben abwägen muss, was macht Spaß, was kann man sich leisten, was will man sich leisten, wie kann man das für sich so gestalten, dass man eben nicht am Absuffern ist die ganze Zeit, und das sind dann für uns eben, oder in meinem Fall, solche Maßnahmen, dass ich dann sage, so, okay, dann macht man halt irgendwie einen kürzeren Teil der Tour mit oder so, und weil Bock, geht mir nämlich genauso, Bock darauf zu spielen habe ich. Ich habe auch Bock darauf zu touren, ich habe Bock darauf, den Leuten zu zeigen, dass wir eine geile Liveband sind irgendwie, weil das ist nämlich auch der Teil der Tour, der natürlich auch immer richtig Spaß macht. So, wenn du irgendwie im Groove bist, wenn die Band aufeinander eingespielt ist man dann jeden Abend abliefert, so, ja, das war jetzt auf der Euro-Tour, das hat eine Woche oder so gedauert, eine knappe, bis wir richtig eingespielt waren, so 5, 6 Shows. Und dann haben wir irgendwie jede Show abgeliefert. Und dann wird es auch egaler und egaler, wie genau das Publikum aufgestellt ist, wie die Reaktionen sind, wenn man erstmal in diesem Modus ist, wo man einfach so ein Selbstvertrauen auch bekommt, ja, als Band. Dann, das ist so die halbe Miete, und das ist auch der Teil, der am Touren am meisten Spaß macht für mich. Und die, wie du schon sagtest, die Ergebnisse, die bewertet man dann eher später nachträglich auch so ein bisschen.
Da hast du vollkommen recht. Ich habe heute ein Foto gepostet bei den Manta Socials. Da war so ein total durchgepeitschtes Foto von mir. Und ich habe dann mal kurz geguckt, wo kommt denn das Foto her? Das war ein Konzert aus Zagreb, aus Kroatien. Und ich meine mich zu erinnern, dass das keine mega gut besuchte Show war. aber ich sehe aus, als wäre ich besessen. Ne? Und das da merke ich dann auch, und das gibt mir dann halt auch immer Selbstbewusstsein, ja, offensichtlich funktioniert dieses noch so, dieser Modus, den Tour-Modus, den du beschreibst. Ey, nach ein paar Shows bist du halt einfach auf Autopilot und schlachtest eh alles kaputt. Und das ist halt auch geil, dann macht es dann halt richtig Spaß, wenn du nur so noch so Muscle-Memory hast, wenn du einfach nur noch wie Sport machen. Das finde ich total geil und dann macht es auch Sport. Und nochmal zu dem, ihr sucht euch aus, wie viel und was ihr tut. Der Unterschied vielleicht so ein bisschen ist auch, oder ich finde, du machst das erstmal oder ihr macht das generell total richtig, denn ihr seid da ja finanziell nicht drauf angewiesen. Der Unterschied ist vielleicht ein bisschen, Irinsch und ich haben uns sehr früh darauf eingelassen, dass wir unser Geld nur als Musiker verdienen. Ich meine, vorher habe ich 20 Jahre Musik gespielt, die keinen interessiert hat, das davon mal ganz abgesehen, das ist auch überhaupt kein Ding. Ich will nur sagen, ich wollte das, ich habe das gesucht, so und mein Leben lang. Und ich bereue das auch null, weil sonst würde ich dich nicht kennen, sonst würde ich nicht hier in den USA wohnen, sonst hätte ich nicht mit Irinsch eine coole Band oder sonst was. So, ne? Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Nur es war auch eine bewusste Entscheidung. Also man ist da schon so ein bisschen vom, in Anführungsstrichen, Erfolg überrascht worden, dass sich die Möglichkeit überhaupt aufgetan hat. Aber es war dann ja schon eine bewusste Entscheidung so, ja, nee, wir sind jetzt nur eine Band. Und dass das überhaupt möglich ist, das weißt du ja selber, ist ja so ein bisschen ein Siebener im Lotto, ein Elfmeter ohne Torwart, wie ich gerne mal sage. Das ist ja sehr, sehr, sehr selten. Und als mich mein damaliger Chef gefragt hat, ey, willst du jetzt Musiker sein und auf Tour gehen oder willst du hier einen festen Job haben und arbeiten? Da war ich mir sicher, die Frage höre ich in meinem Leben zum einzigen und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Und da war das klar, wohin die Reise geht. Ich will nur sagen, für uns ist es manchmal so, ey, ich bin jetzt einen ganzen Monat, wir spielen den ganzen März über, wir spielen danach ja auch noch ein paar Solo-Dates, fliegen zum Inferno-Festival nach Oslo und so. Ich hätte, so rein vom Wohlfühlgefühl hätte ich wahrscheinlich auch eher gesagt, so ey, ich komme und trinke ein paar Tage Bier mit meinen Kumpels und dann fahren wir irgendwie 10 coole Dates mit und dann reicht auch. So rein fürs Feeling. Aber das geht natürlich nicht, sondern du musst halt das ganze Ding mitnehmen, sonst nehmen die sich jemand anders. Und sonst würde sich das halt auch überhaupt nicht rechnen, sondern die ganze finanzielle Komponente ist da, wie sagt man, wie so, ist das Damoklesschwert immer, schwebt immer über dem Kopf. So, das muss halt immer rechnen mit allem, was man tut. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht?
Ja, ich weiß nicht, ganz ehrlich, ob ich an diesen Punkt in meinem Leben nochmal kommen will. Ich glaube nicht persönlich. Das ist so eine Erkenntnis.
Nee, muss man ja auch nicht.
So eine Erkenntnis, die ich in den letzten 1-2 Jahren gesammelt habe, dass es mir schon Spaß macht, aber dass dieser Traum von der Musik zu leben, von der Musik selbst zu leben oder von meiner Band zu leben, dieser Traum ist für mich kein richtiger Traum mehr irgendwie. Ich sag mal so, ich habe wie gesagt auch den Luxus und das Privileg, im Dunstkreis von Musik auch vieles zu machen, was irgendwie zu meinem Lebensunterhalt dazu beiträgt und was eben auch eine gewisse Erfüllungsebene auch ausfüllt, sage ich mal, die mir vielleicht früher, die ich früher nur mit der Band füllen konnte. Und ja, deswegen, ich glaube, ich fühle mich in dem Bereich wohler, wo finanziell davon jetzt erstmal nichts unmittelbar abhängt und wo man sich einfach sagen kann, man macht es jetzt, weil man darauf Bock hat, man macht es, weil man auf die Bands Bock hat, oder man natürlich idealerweise auch mal, weil es sich wirklich lohnt, weil einfach mal eine geile Tour rumkommt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht die Ambition haben, als Band zu sagen, wenn sich Türen öffnen, dann da nicht auch durchzugehen irgendwie. Aber es ist nicht mehr so, dass ich da, für mich ist es nicht so, dass ich sitze und darauf hoffe, dass es passiert irgendwie.
Also um das ganz klarzustellen, ich krall mich da aber auch null dran fest und ich glaube, das tut keiner bei uns in der Band. Wenn ich damit nicht mehr meinen Lebensunterhalt verdienen könnte, ich würde dann nicht anfangen, mich daran festzuklemmen, weil das ist ja der ganz normale Gang der Dinge. Meistens klar. Irgendwann sind Dinge auch vorbei. So, ne? Also ich würde nicht auf Biegen und Brechen, also ich identifiziere mich als Musiker, als Künstler, wie auch immer. Ich habe mein Leben lang nur Musik gemacht und mein ganzes Leben lang irgendwie eine Musik gewidmet, genau wie du. Aber dafür bezahlt werden hat nichts, ist der am wenigsten identitätsstiftende Moment in dem ganzen Spiel. Das ist ganz klar. Und wenn das für mich vorbei wäre, vielleicht wäre es sogar so eine gewisse Erleichterung, weil man halt sagen kann so, ey, wie viele Konzerte wollen wir spielen? Ja, lass mal nur 5 machen dieses Jahr oder so. Nur coole Sachen oder so, ne? Also man muss dazu sagen, wir spielen ja sowieso nur Sachen, auf die wir Bock haben. Wir sagen auch viel ab. Wir sagen auch durchaus Sachen ab, wo erstmal vermeintlich viel Geld im Raum steht, weil wir es nicht fühlen, weil wir keinen Bock haben oder weil es nicht passt. Es gibt diese großartige Anekdote und die ist halt auch wirklich wahr, wo wir den Slayer-Support in der Schweiz abgesagt haben, weil ich halt einfach nicht gefühlt habe, weil ich keine Lust hatte, schon wieder zurück nach Europa zu fliegen. Und Irinsch war da auch super cool mit. Er sagt, ja, Alter, ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock nach Zürich zu fahren, hier Auto mieten von ganz Hamburg und du fliegst dahin, Alter, viel zu stressig. Und das war, fühlte sich auch, manchmal muss man auch so unpopuläre, natürlich Plattenfirma und Booking schlagen natürlich die Hände über den Kopf zusammen, aber man selber ist dann so im Reinen mit sich. Und ich glaube, wenn ich nicht mehr mein Leben davon bezahlen könnte, aktiv Musik zu machen, ich würde das nicht forcieren. In keinster Weise. So, wenn sich das ergibt, cool. Aber ich bin da ja auch in einer entspannten Position, weil wir haben das ja jetzt viele, viele Jahre gemacht. Wir hatten eigentlich gleich nach dem ersten Jahr die Möglichkeit davon irgendwie zu existieren, weil wir natürlich auch unterirdisches Lebensniveau gewohnt waren, beide. Wie du ja früher auch bei WFAM. Mhm. Und mittlerweile ist das aber nicht mehr so. Also würde ich das jetzt machen, so ey, du musst irgendwie 200 Dates im Jahr spielen und am Anfang bleiben, am Ende des Tages bleiben 900 Euro pro Monat übrig und ein bisschen frei essen und freier Schlafplatz, da würde ich auch sagen, Alter, hau mir ab.
Ja, absolut. Also das ist, wie gesagt, es hat auch viel mit dem Älterwerden zu tun, glaube ich. So irgendwann kann man sich das auf so vielen Ebenen nicht mehr geben und es relativieren sich dann viele Sachen, die man natürlich auch, gerade in den 20ern, die ich gerne mitgemacht habe. Es ist ja auch, ne, um mal dem Ganzen auch einen positiven Twist zu geben, man ist natürlich auch ganz viel kulturellem Input dann ausgeliefert irgendwie in sein, wenn man das alles mal mitgemacht hat so. Ja, also man bereist die ganze Welt so. Ja, ich meine, ich habe in meinen 20ern, wo war ich überall? Russland und Australien, USA und bla bla bla. Ne? Das sind also alles, sind natürlich auch alles echt Erfahrungen, die man sonst oder auch Orte, die man bereist, die man sonst in seinen 20ern, wovon man deutlich weniger sehen würde. Und das ist natürlich auch dann, wahrscheinlich hält das so ein bisschen die Waage. Man frisst natürlich Scheiße, man macht nicht viel Kohle, aber man kriegt irgendwie viel Input, viel Erfahrung, lernt viel und das hilft auf jeden Fall, um das Ganze so auszubalancieren.
Das ist interessant, was du sagst, weil bei mir, wir sind ja mit Manta totale Spätzünder. Wir waren ja schon in Anführungsstrichen deutlich älter, als das mit Manta losging. Mhm. Ne? Bei mir, ich war gerade irgendwie, als mit Manta losging, bin ich ja schon 30 geworden. Und bei Irin stand, also als es dann richtig losging, eigentlich auch schon die 40 in der Tür. Und das ist schon eine ganze Weile her. Und ich habe mich da gerade mit Irinsch neulich drüber unterhalten. Wir freuen uns da beide enorm drüber, dass diese ganzen geilen Sachen, ich glaube, ich wusste das viel mehr zu schätzen, dass halt, wie du sagst, Russland, USA, ganz Europa, Island, Südafrika, Südamerika, wer weiß, dass das halt alles eigentlich passiert ist als in den 30ern, Mitte 30er, späte 30er, Anfang 30 oder so und bei Irinsch sogar noch ein bisschen später, dass das halt auch einen total großen Wert hat, dass man all diese Sachen nochmal erleben durfte, wo viele Bands sich längst aufgelöst haben oder Leute den Musikertraum längst an den Nagel gehangen haben. Das war halt auch total geil, dass man dann nochmal so eine späte Belohnung für all die Jahre am Ball bleiben bekommen hat, irgendwie mit irgendwelchen anderen Bands oder sonst was. Das finde ich auch total geil und das wiegt natürlich jeden finanziellen Punkt auch total auf. Was bleibt davon übrig und was nimmt man mit? Und dafür bin ich natürlich auf ewig dankbar.
Ja, ich kann mich damit in dem Sinne gut identifizieren. Wie heißt es so schön? Music is a young people's game. Wenn man dem trotzen kann, ist es ein gutes Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, besonders letztes Jahr mit Nightmare irgendwie auch, als die Platte so viel Aufmerksamkeit generiert hat. Und wir sind jetzt ja auch alle, ne, paar von uns sind über 40. Ich werde jetzt 39 so. Das ist dann trotzdem auch ein cooles Gefühl zu sagen, so ja, es ist vielleicht a young people's game, aber das heißt nicht, dass man nicht auch noch eine gewisse fresher Relevanz irgendwie kreieren kann, ein bisschen später im Leben so. Und das, ich finde das schon auch cool. Und dass das auch jetzt trotzdem, egal auf welchem Level jetzt erstmal, aber dass generell Interesse daran besteht, dass wir jetzt auf Tour gehen und dann auf die Shows kommen irgendwelche 20-Jährigen und feiern das ab, ist halt auch irgendwie geil so.
Es gibt halt auch immer Bands, die sehen das komplett anders, ne? Also die sind alle 20 Jahre älter als wir, 10 Jahre, 15 Jahre älter als wir und die hören einfach nicht auf zu touren. Beispiele sind die Melvins zum Beispiel. Egal, wo wir hier in den USA spielen oder Osteuropa, die Melvins sind immer da. Ja, und mit Napalm Death übrigens genauso, den Witz habe ich schon oft gemacht, aber es gibt eigentlich keine Manta-Show ohne Napalm Death. Ich weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte, weil die müssen das ja offensichtlich machen oder wollen das auch machen, weil das, ne, aber das Touren ist deren Lebensinhalt und auch Lebensunterhalt. Und das wäre mir persönlich viel zu stressig, denn für mich ist es definitiv so, ich kann ganz klar sagen, umso älter ich werde, umso weniger Bock habe ich auf Reisen generell und auf Tour wird es auch immer weniger. Das mag bei anderen Leuten anders sein, aber bei mir ist das definitiv so. Ich weiß nicht, ob Music is a young people's game. Ich glaube, ich werde Musik machen, bis ich umfall, genau wie du. Aber so dieses sich selber durch die Welt peitschen und auf jeder Bühne den Larry machen, ich weiß nicht, ich sehe das für mich nicht. Ich glaube dann eher so, ey, man kommt vielleicht nochmal mit seinen Freunden 2, 3, 4 Mal im Jahr zusammen und spielt dann ein geiles Konzert und freut sich da total drum. Aber so richtig so, ey, ich bin jetzt 58 und ich muss jetzt 6 Wochen auf Tour. Ey, wer weiß, Simon, vielleicht gründen wir beide eine Band, Alter, und in Schwupp, Zeitmaschine 20 Jahren sind wir irgendwelche Grindcore-Helden, die auch mit 60 noch irgendwelche 18-Minuten-Trümmer-Shows hinlegen. Ich fänd's geil, ich weiß nur nicht, ob's passiert.
Ich habe mir eine Zweifel. Weißt du, bei solchen Beispielen, bei solchen Bands fragt man sich natürlich, oder wie, du hast das schon so angedeutet, die müssen das vielleicht auch tun. Ja, ich stelle mir das sehr, wie soll ich sagen, ich stelle mir das sehr unromantisch vor. Ich habe auch schon mit Bands gespielt, wo man, ja, die so ein bisschen älter sind und wo man das Gefühl hat, dass die so, ja, going through the motions irgendwie. Ja, das ist so, das ist halt deren Lebensunterhalt. Die bringen eine neue Platte raus, dann gehen die damit hunderte Shows spielen und dieses Rad dreht sich endlos weiter und es ist manchmal schwer nachzuvollziehen von außen, ob diese Bands, ob das so ein Idealismus gesteuertes Ding ist oder ob das dann irgendwann, und das will ich gar nicht negativ bewerten, einfach ein Job ist so. Ne? Aber ich stelle mir, ich meine, wir heulen ja jetzt schon rum, dass Touren strapaziös ist so. Ich stelle mir vor, wenn das ein Job ist, den du mit Ende 50 noch machen musst, irgendwie musst, ja, also die Betonung liegt hier auf musst, wenn du, ob das dann, ja, wie geil das ist so, ja, als Lebensentwurf, stelle ich mir schon auch sehr, sehr anstrengend vor.
Ja, wenn du es musst und so schon, klar, aber wie gesagt, die Bands, die ich jetzt genannt habe zum Beispiel, die sehen zumindest so aus, als würden sie sich daran erfreuen und hätten noch viel Spaß daran, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte.
Klar.
Wie gehst du denn so mit Heimweh um, wenn du auf Tour bist? Ist das was, weil ich bei mir zum Beispiel, ich glaube, nochmal, ich spreche, ich hatte den Blues, den Sonntagsblues. Ich hab schon immer Heimweh, bevor ich abhaue. Und es gibt 2 Arten von Heimweh. Es gibt Leute, die kriegen dann Angst und die müssen zu Hause sein, weil die sonst sich unsicher fühlen. Nee, bei mir ist das Ding, ich bin einfach wahnsinnig gerne zu Hause. Und das stresst mich dann, dass ich einfach so mir hier so ein wahnsinnig schönes Leben, was ich so im Alltag führe, aufgebaut habe. Und ich mich oft auf Tour frage oder auch wenn ich reise frage, warum tue ich mir das freiwillig an, dieses schöne Ritual zu unterbrechen? Warum gebe ich mir das? Weil es ist ja nicht so, also ich kann nicht sagen, ja, woanders ist genauso schön. Das kann ich von mir nicht behaupten. Nee, ich finde es zu Hause mit Abstand am allerallerschönsten. Und dann frage ich mich oftmals, gerade wenn es dann stressig wird unterwegs, und das ist in meinem Fall, in meinem Berufsbild nun mal eben das Touren, dann frage ich mich, ey, warum gibst du dir das eigentlich alles, wenn du es zu Hause doch so schön findest? Und dann komme ich dann halt in so Filme, die ich vorher schon fahre, und da haben wir wieder das Stichwort Self-Fulfilling Prophecy, dass ich mir dann einrede, oh Alter, du bist bestimmt total genervt, dass du nicht zu Hause bist.
Heimweh ist für mich so ein Thema, was ich gerade erst festgestellt habe, was sich frappierend geändert hat. Zu WFAM-Zeiten habe ich allein im Witwenmacher gewohnt und finanziell bin ich so rumgekrepelt irgendwie und die Zeit zwischen den Touren war halt jetzt, sag ich mal, nicht so richtig erfüllend, weil ich sag mal, ich habe damals Mastering versucht irgendwie übelst zu pushen, auch mal kurzzeitig Bands aufgenommen, aber das hat mir alles so richtig Spaß, hat es mir nicht gemacht und es ist so... Es hat sich in der Hinsicht verändert, jetzt auch gerade seit wir in Portland leben. Ich bin nicht mehr alleinstehend. Wir haben hier unsere Hunde. Ich fühle mich in unserem Haus wohl. Ich fühle mich in unserer Nachbarschaft wohl. Ich fühle mich in der Stadt wohl. Ich fühle mich in dem Staat wohl. Also das ist so, das habe ich jetzt auf der Eurotour auf jeden Fall gemerkt. Gerade wenn die Umstände ein bisschen widriger sind, das Komfortlevel am Boden ist, dann sitze ich schon auch manchmal da und frage mich so, Alter, warum tue ich mir das an? wäre es nicht viel geiler, jetzt zu Hause zu chillen, irgendwas anderes zu machen, was Spaß macht, ja, sei es Podcast aufnehmen, irgendwelche Pedale designen oder irgendwas Cooles mit einem Label rausbringen oder neue Mucke schreiben, so, ja, also das sind die Fragen habe ich mir schon ein paar Mal gestellt auf der letzten Tour und das, ja, ich denke, bei mir ist es so ein bisschen davon abhängig, wie reibungslos oder auch nicht und wie komfortabel oder auch nicht eine Tour abläuft, wie sehr sich das Heimweh meldet.
Guter Punkt. Ich glaube, wenn man richtig viel Spaß hat und man fühlt sich im besten Fall zwischen seiner Crew, im allerbesten Fall, die dann halt auch Freunde sind, aufgehoben und es ist nicht zu stressig und man ist körperlich fit, das ist ja auch nochmal so ein anderes Thema, dann ist das alles nicht so wild. Wenn man aber so richtig durch die Scheiße wartet, weil nichts funktioniert und es ist auch alles irgendwie so undankbar und die Leute finden Scheiße und es ist alles strapaziös, wie du es ausgeziert hast, so ein bisschen nach deiner letzten Tour jetzt in Europa, die ja wirklich sehr, sehr undergroundig war. Also da kannst du mir nicht erzählen. Also oder können mir manche Leute schon erzählen, da komme ich gleich drauf. Aber ich für mich persönlich, und da sind wir uns ja sehr, sehr ähnlich, ich frage mich dann eigentlich im Minutentakt, Alter, warum gebe ich mir das? Warum gebe ich mir das? Und das macht es natürlich nicht besser.
Nee.
Allerdings, hier ist ein Gegenbeispiel. Unser werter Backliner und Freund des Hauses Gabbo, der Sänger von Implore und Ex-Implore und jetzt mittlerweile der Sänger von Warmrod, der ist ja... Der gründet ja links und rechts immer neue Bands und ist halt auch im Team Manta immer dabei als Backliner, wenn er nicht gerade selber auf Tour ist und ein absolut Bombentyp. Dem kaufe ich das echt ab und der verspricht mir das in die Hand und wenn er mir das sagt, glaube ich dem das. Für den ist zu Hause sein strapaziös, der hasst das, wenn der nicht unterwegs ist. So, ne? Und der will, dem ist das egal, ob der mit Manta unterwegs ist, im Flugzeug oder im Nightliner und in Hotels oder in einem Van mit 9 Leuten und auf dem Boden pennen. Das ist dem absolut egal. Hauptsache in Bewegung sein. Und da ziehe ich massiv den Hut für. Das bin ich aber null. Das ist so. Also selbst mit ganz viel Fantasie. Ich finde das wahnsinnig geil und auch echt inspirierend, aber viel zu krass. Das haut mich immer wieder um. Ich glaube dem das erschreckenderweise auch.
Ja, ich kann mich damit insofern identifizieren, dass ich in meinen 20ern definitiv auch mehr so war. Ich habe es ja gerade beschrieben, die Zeit zwischen den Touren war jetzt nicht unbedingt die totale Erfüllung. Und ja, ich war auf jeden Fall auch lieber auf Tour und das Komfortlevel war jetzt auch nicht immer so wichtig. Ich sag mal so, ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an die 2019er Tour, die wir mit Nightmare gemacht haben. Die war ja auch extrem anstrengend, aber da hatte ich, das war das erste Mal nach Jahren wieder auf Tour gehen. Das war natürlich auch eine dankbare Tour, da sie ziemlich groß war. Gute Shows, gute Läden. Ja, da hatte ich relativ wenig Heimweh und obwohl die strapaziös war, du hast gerade auch körperlich gesagt, das war natürlich anstrengend so. Ich bin Van gefahren bis zur Vernichtung irgendwie und ich habe es körperlich eigentlich auch gemerkt, aber irgendwie hat es mich nicht fertig gemacht. Also das ist sowieso so eine Sache, muss ich sagen. Ich bin zumindest, körperlich habe ich eine ziemlich hohe Toleranzgrenze auf Tour. So. Es ist ganz, ganz selten, dass ich mal merke so, oh okay, jetzt bin ich echt abgefuckt körperlich und jetzt muss ich irgendwelche Maßnahmen treffen, um hier weiter klarzukommen. Ich komme glücklicherweise physisch immer gut durch die Touren und fühle mich sogar körperlich, mir tun die Strapazen irgendwie auch ganz gut. Manchmal, bis zum gewissen Grad.
Du hast was angesprochen, was auf jeden Fall interessant ist. Und ich glaube, das hat so ein bisschen charakterisiert mein, vielleicht so ein bisschen, bringt mich, also denke ich jetzt erst gerade dran. Aber ich glaube, das ist eins meines, vielleicht ist das der Kern meines Hauptproblems. Als du eben gesagt hast, zwischen den Touren, dass dir die Zeit zwischen den Touren nie so richtig gefallen hat, als du jünger warst und dann nie, vielleicht nicht zur Ruhe gekommen bist oder sonst was und lieber unterwegs gewesen bist. Bei mir ist das Problem, dass ich so viel unterwegs bin oft mit Manta oder zumindest so viel weg von zu Hause bin, dass dann die Zeit, die ich hier zu Hause bin, es dauert ganz, ganz, ganz lange, bis ich in diesen Alltag komme, wo ich wirklich entspannt bin, auch psychisch. Weil ich immer so mit dem Gefühl umhergehe, du kannst dem Braten nicht trauen. Bald ist es doch eh wieder vorbei und dann musst du sofort wieder los. Und das ist genau dieses Gefühl, was ich jetzt wieder habe. So in 2,5 Wochen, geht der Flieger und dann geht die ganze Sache von vorne los. Und dann denke ich mir, Alter, ich bin doch gerade erst angekommen, das stimmt nicht, es sind 3 Monate. Aber die gingen so schnell vorbei, weil ich diese 3 Monate so nötig hatte und halt in den 3 Monaten auch wahnsinnig viel gemacht habe. So, ne? Also privaten Kram, aber auch muckemäßig. Und das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, dass ich mir gar nicht erlaube, zwischen den Touren oder den Abschnitten, wo ich nicht zu Hause bin, so komplett zur Ruhe zu kommen. Weil ich dem Braten immer nicht traue, weil ich weiß, ja, da musst du wieder los. Und ich bin auch traurig, wenn ich weg muss. Ich muss meine Frau zurücklassen, ich muss meinen Hund zurücklassen. Das ist jetzt nicht immer ein totales Drama, aber ich habe da schon echt ein Kloß im Hals und im Magen. So, das ist, keine Ahnung, vielleicht sind da andere härter drauf als ich. Früher war mir das auch total Latte, als ich irgendwie alleine stehen war oder so. Aber ich verlasse ja, genau wie du, mein Zeilen, so meine Familie, da wo ich hingehöre und auch mein Haus, alles irgendwie. Ich verlasse den Ort, den ich mir so eingerichtet und arrangiert habe, wie ich gerne bin, wie ich mich gerne fühle. Und wenn ich dann dahin zurückkomme und weiß, Alter, in 4 Wochen, das habe ich jetzt zum Beispiel, ich komme Anfang April wieder und dann bin ich 4 Wochen hier und dann muss ich wieder los für ein paar Wochen. Und ich weiß ganz genau, das fühlt sich an wie so ein Wochenende. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Fernbeziehung hattest oder so, aber irgendwie kommt man nie in diesen Relax-Modus rein, weil man schon bei Ankunft merkt, Alter, eigentlich muss ich gleich wieder los. Und für Leute wie Gabo, den ich gerade beschrieben habe, unserem Backliner ist das vielleicht total schön und Lebensinhalt. Für mich ist es sehr, sehr belastend, weil dieses Gefühl, sich eben nicht komplett in den Sessel sinken lassen zu können, sondern man macht alles immer nur so zu 80% oder 3/4, weil man weiß, ey, werd jetzt bloß nicht zu relaxed. Das hat ja auch ganz viel mit, du sagtest eben, ja, und dann kann ich die Songs überhaupt noch spielen? Das klingt natürlich immer lustig, aber das ist Arbeit und stressig, weil ich übe natürlich genauso wenig wie du. Und dann, Alter, noch 10 Tage, ja, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Alter, noch 5 Tage, jetzt musst du aber langsam mal. Und wieso kriege ich das nicht in meinen scheiß Kopf, dass ich auch jeden Tag halt einfach 10 Minuten spielen könnte und dann ist der Stress weg. Aber nein, ich kriege es einfach nicht hin. Ist der Klassiker, Hausaufgaben immer sonntagnachts machen, wenn man sie überhaupt macht.
Ja.
Wirst du kennen. Und noch schnell sich ein Referat aus dem Arsch ziehen. Und das ist halt auch so das Ding, dass da immer, ja, und jetzt muss ich das noch machen und das machen. Und ich glaube, deswegen war bei mir dieser Blues, der Sonntagsblues, neulich so ausgeprägt, dass das die Gedanken sind, die ich jetzt nach 3 Monaten noch gar nicht so einordnen konnte, aber genau darum ging. Ich wusste es, selbst mit viel Fantasie sind 2 Wochen nicht mehr lange. Und meine 2 Wochen sind ja jetzt auch nicht durch Strandferien. Ich erhole mich nochmal richtig. Und das war ja auch so ein bisschen der Grundgedanke für diese Folge. Wie gehen eigentlich Tourvorbereitungen? Man könnte jetzt ja auch sagen, so ey, wenn man Michael Jackson wäre und alle anderen erledigen alles für einen und man ist sowieso ein gottgegebenes Naturtalent, dann könnte man jetzt sagen, ey, ich flieg nochmal 2 Wochen in die Bahamas und lass mir so richtig Sonne auf die Plauze scheinen und lass es mir richtig gut gehen. Nee, diese 2 Wochen vorher sind ja Hauen und Stechen. Mhm. Man muss gucken, Merch klar machen, Bus klar machen, man muss üben, man muss irgendwie versuchen, die Crew zusammen zu trommeln. Es ist ja wirklich nur Arbeit und alles, was man tut, hat nur mit dieser Tour zu tun. Und dann wird der Gedanke, hey, und dann stehe ich dann auf der Bühne und spiele ein geiles Konzert, auf einmal total abstrakt und winzig klein. Und diese Gedanken an die Tour sind dann auf einmal nur noch Stress und Arbeit. Und dieser eigentliche lohnende Moment, warum man das eigentlich alles macht, den kann man sich, oder da ist eigentlich gar keine Zeit mehr, sich das überhaupt vorzustellen, wie das denn wird.
Ja, da fehlt einem dann die Fantasie für, wenn man mit der knallharten und knochentrockenen Arbeit vor allem zu tun hat im Vorlauf von so einer Tour.
Was liegt denn bei dir so an? Bei dir geht's ja sogar noch ein bisschen früher los, eine gute Woche früher als bei mir los. Wie sieht es jetzt aus? Bei Simon, der Zeiger tickt, die Lunte brennt. Du hast jetzt noch 7, 8, 9 Tage oder so Zeit, vielleicht 10, I don't know. Wie sieht das bei dir aus mit dem Gear? Ist das, bei dir ist ja geilerweise dein Setup sehr, sehr, sehr easy auf Tour. Bei mir ist immer Wartung, Sachen reparieren, Sachen neu kaufen. Was ist letztes Mal kaputt gegangen? Anders machen. Und ne, also und diesmal probiere ich halt auch neue Sachen aus. Klappt das? Weiß ich nicht so. Also so Gier und Wartung ist bei mir jetzt seit 2 Wochen halt auch mega Thema, wo ich mich jeden Tag mit beschäftigen muss.
Ja, wie du schon angedeutet hast, das ist bei mir glücklicherweise relativ easy. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich mal ein anderes Live-Rig spiele und zwar ob ich wirklich einfach mal das Total Distortion Worship Pedal und den Rev-Amp mitnehme, weil der Rev-Amp ja auch so ein IR-Loader mit an Bord hat. So. Also im Grunde genommen rein soundmäßig oder rein signalkettemäßig wäre das total ähnlich zu meinem Camper-Setup, wo ich ja auch hinten per XLR rausgehe mit einer Speaker-Simulation und dann gleichzeitig noch ein Cap befeuere. Könnte ich alles machen. Dann fiel mir irgendwann auf, ja, nee, du hast ja noch deine 19 Zoll Rack-Einheit fürs Wireless-System. Ohne Wireless-Spielen habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich habe dann festgestellt, dass natürlich mein Wireless-System im 19 Zoll Rack drin steckt und das mit diesem Lunchbox-großen Rev-Amp und einem lose rumfliegenden Pedal nicht so geil zusammenzubringen ist in ein reisefreundliches, ja, Rig irgendwie, und deswegen habe ich mich natürlich dann doch wieder schnell dazu entschlossen, einfach mein Camper-Setup zu fahren. Das ist alles in einem, ich glaube, 6 HE 19 Zoll Rack drin, und das ist echt Plug and Play. Da kommt nachher ein Powerkabel raus und ein Boxenkabel und dann halt ein XLR-Kabel hinten rein für die Speaker-Simulation, die über die PA geht. Also das ist alles easy, da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Stress. Ich habe aber schon selbst so marginale Sachen wie nochmal frische Saiten für die Tour aufziehen, auch das ist so, boah, jetzt muss ich Saiten wechseln, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wenigstens kann ich sagen, wir spielen ja nur 8 oder 9 Shows, ich komme mit einem Satz Saiten durch 8 Shows auf jeden Fall.
Tatsächlich. Ja,
obwohl ich reinhacke wie ein Berserker.
Wow.
Ich weiß es nicht genau, aber bei mir halten normalerweise Saiten 1,5 Wochen ungefähr. Also von daher sollte das eigentlich machbar sein, wenn ich nach der Show ordentlich die Gitarre trockenwische, Fast Thread drauf mache und nochmal abwische. Das, also das Ritual nach der Show, die Gitarre zu reinigen, ist Pflicht, sonst hält es nicht so lange.
Mache ich natürlich auch. Aber ich schwitze wie so ein Schwein, das kannst du total vergessen. Die Saiten sind also nach 3, maximal 4 Shows, und das ist schon pushing it, so, also wirklich total im Eimer. Nervt. Aber das sind natürlich so Sachen, die gehören natürlich zum Berufsbild dazu. Bin ich natürlich so ein bisschen neidisch, dass dein Setup ein bisschen einfacher ist, aber ey, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Wie sieht's denn aus? Bist du angespannt? Bist du nervös? Bist du aufgeregt? Ist es positiv? Ist es oder noch eher negativ, weil es einfach eher stressig ist noch gerade?
Ja, noch ist es gerade eher stressig. Selbst die Proben zu organisieren, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist gerade so ein bisschen Krampf. Noch habe ich keinen richtigen Bock, aber ich weiß genau, wenn es dann erstmal losgeht, sobald wir uns ins Auto setzen und Richtung Seattle dann aufbrechen, fängt der Spaß eigentlich an, so, das weiß ich schon mal. Und auch wenn die Proben, das ist auch immer noch so ein Ding, Probe heißt bei uns normalerweise 2-mal Set durchspielen. Wir versuchen jetzt 2 Proben vor der Tour irgendwie noch anzupeilen. So eine steht, die andere hoffentlich bis zum Tagesende. Wenn in den Proben die Songs gut laufen und wir gut zusammenspielen, ist es auch ein hoher Motivator für mich, der mir hilft, mich auf die Tour mehr vorzufreuen. Aufgeregt bin ich eigentlich nie unbedingt. Großartig. Nervosität spielt bei mir zum Glück keine so große Rolle. Ja, von daher, das wird alles relativ locker. Also ich sag mal, sobald wir jetzt diese ganzen Vorbereitungen hinter uns bringen und die bestehen jetzt eigentlich fast nur noch aus Proben, wenn die Proben gut laufen, dann bin ich auf einem guten Weg.
Ja, ich wünsche natürlich nur das Beste. Ich bin gespannt auf die Geschichten, die wir von der Tour hören. Ich werde natürlich auch einiges zu berichten haben. Hoffentlich, hoffe, gute Dinge. Ich bin auch eher angespannt. Ich bin diesmal weniger gestresst und aufgeregt. Vielleicht auch, weil es noch 2,5 Wochen hin ist. Das kann natürlich ein wichtiger Punkt sein, aber ich habe halt einfach noch so derbe viel auf dem Zettel. Ich muss wahnsinnig viel Equipment noch kaufen, das ist total ätzend. So zusammensuchen, das ist ja auch immer teuer bei uns, weil wir halt auch immer so eine Materialschlacht machen. Irin geht durch Felle und Sticks wirklich wie andere Leute Pommes frites fressen. Das ist halt echt so, ne? Weil da drischt halt auch so krass. Und bei mir, ich muss halt auch jede Menge Kleinkram und Großkram auch diesmal irgendwie besorgen. Neue Racks müssen her und so eine ganze Scheiße. Das muss ich ja irgendwie noch organisieren, und irgendwie schiebe ich das alles vor mir her. Was mich am meisten gerade umtreibt oder noch bewegt, wie kriegen wir denn einen positiven Abschluss hin? Weil ich möchte nicht, dass die Leute jetzt denken, dass wir total undankbar sind. So, ne? Ich möchte, also wir haben ja jetzt mal die Tour, die Frage war so ein bisschen, die im Raum stand, hey, wie bereitet ihr euch auf eine Tour vor? Und das ist natürlich ein bisschen unglamourös. Ich hätte jetzt natürlich gerne so Sachen gesagt, so, ich gehe in meinen Zen-Bonsai-Garten und meditiere da sehr viel, und dann suche ich mir mein bestes Outfit raus und dann gehe ich nochmal irgendwie zum Gesangstrainer und so, aber das ist es halt nicht, sondern es ist halt einfach wie so ein Hausmeister sein. Es ist halt jede Menge Kleinkram und umso mehr DIY und umso mehr man sich um alles selber kümmern muss, ist es halt auch einfach nur ganz schnöde Arbeit. Ich glaube, das haben wir ganz gut klar gemacht. Trotzdem möchte ich sagen, dass ich mich trotzdem darauf freue. Das tue ich wirklich. Und ich freue mich auch wieder zu spielen, weil ich gerne mit Irinsch Musik mache. Und ich bin dankbar dafür, dass wir das machen können. Ich freue mich, dass wir so viele Länder sehen. Ich hoffe, dass wir hoffentlich jede Menge geile Leute sehen. Und das Beste ist immer, wenn man viel lacht. Das wirst du bestätigen können. Wenn man schnell in so einen Tourmodus kommt, wo man so Running Gags hat, die natürlich alles ernste und stressige Situationen auch immer so ein bisschen abfedern und ein bisschen auflockern. Und ich freue mich darauf, mit Leuten loszufahren, die ich wirklich gerne mag. Also coole Leute um mich herum und hoffe, dass es alles nicht zu stressig wird. Und freue mich natürlich auch hoffentlich viele Leute zu sehen, die hier zuhören.
Ja, ich glaube, der positive Twist, wenn ihr den sehen wollt von der Folge, kommt einfach zu den Shows so. Denn der positive Twist ist spätestens dann sichtbar, wenn die Show losgeht und wenn man auf der Bühne steht so. Und das ist die große Entlohnung für uns und im Grunde genommen ja auch das, was am Ende für den Besucher zählt. So, ja, klar ist der ganze Weg dahin nicht glamourös und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, den Leuten so ein bisschen den romantischen Zahn zu ziehen und klar zu machen, so ja, bis dahin. Bis der Fuß auf die Bühne kommt, ist das alles sehr, sehr anstrengend und kann ätzend sein, auch auf mentaler Ebene und so weiter und so fort. Also es ist immer nicht alles so, nicht alles Gold, was glänzt sozusagen. Aber gleichzeitig, ja, die Entlohnung ist die Show und wenn das keine Totalkatastrophe wird, also ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine Tour gehabt zu haben, wo ich danach gesagt habe, war das alles zum Kotzen. Ich wäre am liebsten zu Hause geblieben und hätte das nicht gemacht. Das ist mir noch nie passiert. So, es ist natürlich gibt es widrige Umstände. Wir haben darüber auch in Länge in anderen Episoden gesprochen. Ja, was für Sachen uns auf Tour schon passiert sind. Aber das hat mir noch nie eine gesamte Tour versaut, wo ich dann gesagt hätte, nicht nochmal. Ja, oder das tue ich mir nie wieder an.
Ich glaube, ich bin auch ein bisschen entspannter geworden. Da muss ich mich auch zu zwingen. Ich hatte früher eine wahnsinnige Angst, versagen zu können. Ne, dieser Druck war ein ganz, ganz großes Thema und Versagen meine ich jetzt nicht, ey, ich versinge mich oder ich spiele einen falschen Akkord oder sonst was, sondern nicht zu funktionieren. Dass die Leute denken, Alter, das ist ja alles nur heiße Luft und so geil sind die ja gar nicht. Und oder Leute im Stich zu lassen, wenn da auch viel Geld von abhängt, dass man mal ein Konzert nicht spielen kann. Mittlerweile ist mir das schon ein paar Mal passiert, Alter, wenn man 500, 600 Shows spielt oder andere Bands auch in die Tausende oder so, dass denn da eine gewisse Prozentsatz an Shows, die nicht stattfinden, weil man krank ist, Alter, Leute sind halt auch einfach manchmal krank oder fertig oder irgendwas geht schief, genau wie andere Leute da nicht ins Büro gehen oder nicht zur Arbeit gehen und ich kenne alle Leute, die ich kenne, gehen mit viel, 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 viel weniger Grund nicht zur Arbeit, als ich, dass ich ein Konzert absagen würde und wenn man das einfach mal begriffen hat, das ist halt auch einfach so, ey, wir schulden ja niemandem was. So, ne? Also ich freue mich total doll, wenn Leute Konzerttickets kaufen und so. Ich bin da höchstgradig dankbar für und habe meinen allergrößten Respekt. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt einfach nicht. Und deswegen ist bei mir die Angst auch so ein bisschen weg, dass Dinge schief gehen könnten oder dass man krank sein könnte oder sonst was. Also knock on wood, aber man steckt ja nicht drin. Man versucht sich so gut zu ernähren wie möglich. Man versucht irgendwie fit in die Tour zu gehen. Das ist mittlerweile was, was ich auch mache, dass ich halt viel Sport mache, bevor die Tour losgeht, wenn ich das ein paar Monate nicht gemacht habe. Aber ey, was wirklich passiert, weiß man eh erst, wenn es losgeht. Und ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich gerne mache und ich weiß, wo ich hingehört, wo ich zu Hause bin. Und wenn man das alles so einordnet und sich daran erinnert, dann kann das auch alles Spaß machen und dann wird das auch alles cool. Und selbst wenn Dinge dann mal nicht so gut funktionieren, so ey, man kehrt ja wieder dahin zurück, wo es einem gut geht. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen lockerer geworden. Und ich freue mich diesmal. Ich habe Bock. So ist nicht.
Dann ist gut, Hanno. Ist doch ein schönes Schlusswort, oder nicht?
Machen wir so. Beschließen wir zum Abschluss als beschlossene Sache, dass sowohl deine als auch meine Tour geil wird.
Bestimmt.
Eine Fanfare der guten Laune. Und wir werden einiges zu erzählen haben. Das machen wir natürlich schnellstmöglich. Ansonsten, Simon, danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, mach's gut, Hanno. Ciao.
Tschüss.
They serve one master. That is destruction.